ARD.
Es ist der Sandwich-Spieltag zwischen den Europapokal-Achtelfinalspielen. Ein Spieltag als Halbzeitshow sozusagen. Wir sind die Background-Sänger. Jens Wallbrot ist da und ich bin Tobi Schäfer. Hallo Jens.
Du bist Background, Tobi? Nein.
Ja, ich will mich jetzt nicht zu sehr in den Vordergrund drängen.
Der Main Act in der Halbzeitshow, Leute. Also so viel Understatement darf jetzt auch nicht sein.
Aber ich kann halt nicht singen.
Das ist allerdings richtig.
Das ist hinderlich.
Rede doch einfach.
Wollen wir nicht über Fußball sprechen?
Schon wieder?
Wir sprechen natürlich gleich über Bayern und über Leverkusen und über vieles anderes und beginnen wie immer mit unseren Thesen am Donnerstag. Ich gucke zum Beispiel ein bisschen genauer hin auf Leipzig am Wochenende und vermute, RB verliert gegen Freiburg und verliert den Trainer. Ich glaube, das wird das letzte Spiel für Marco Rose. Ich mag den total gerne, aber die Mechanismen des Fußballs greifen und RB muss irgendwie die Saison retten.
Also du sagst Niederlage Leipzig.
Ja.
Ich sage nicht zwingend Niederlage Hamburg und auch nicht zwingend Niederlage Kaiserslautern, aber beide straucheln jedenfalls. Die einen gegen Düsseldorf, die Hamburger, und die anderen gegen Elversberg, die Lauterer. Und der Nutznießer wird Magdeburg sein und in der zweiten Liga wird der FCM nach diesem Spieltag Tabellenführer.
Aber du bleibst schon irgendwie im Ungefähren, was das angeht.
Also ich war wie immer so präzise, wie es mir möglich ist.
Das alles und noch sehr viel mehr besprechen wir jetzt im Sportschau-Bundesliga-Update. Seid gegrüßt, herzlich willkommen, vielen Dank fürs Einschalten zur frischen Folge Bundesliga-Update. Es ist der 25. Spieltag, der ansteht, und ich habe es gesagt, es ist der Spieltag nach dem ersten Champions-League-Duell zwischen den Bayern und Leverkusen, und ein bisschen knapper hätte ich es mir schon gewünscht. 3:0 für die Bayern, das Ding ist durch.
Ja. Reicht dir das als Antwort, Tobi?
Nein, wenn wir das genau so sehen, dann brauchen wir ja nächste Woche keinen Fußballabend zusammen.
Ja, also alles andere, das ist, natürlich gibt es dann die üblichen Durchhalteparolen, haben ja auch alle bemüht, ne? Also vor allem Kompanie hat ja gesagt, ja, auf keinen Fall ist das jetzt erledigt und wir müssen fokussiert bleiben und so. Aber also, dass Leverkusen das Rückspiel gewinnt, halte ich jetzt für nicht unwahrscheinlich tatsächlich. Aber das ist dann so raus mit Applaus mäßig.
Ja, und das,
um mal einen ganz neuen Spruch zu bemühen.
Lassen sich die Bayern einfach auch nicht mehr nehmen, denn das sind die Champions League Bayern, die wir jetzt auch im Hinspiel gegen Leverkusen gesehen haben. Die können diese Spiele einfach. Das hatten wir immer eigentlich gesagt. Wenn es dann wichtig wird, dann klappt es. Und sowas Ähnliches hat auch Joshua Kimmich danach erklärt.
Ja, man hat schon gemerkt, dass wir griffig waren. Man muss generell sagen, es war jetzt nicht ein Spiel, wo beide Mannschaften auf Teufel komm raus hinten rausspielen wollten. Wir wussten schon, dass Leverkusen versucht zu pressen. Leverkusen wusste auch, dass wir pressen wollen. Dadurch waren es dann einige lange Bälle, vor allem am Anfang der Partie. Und dann ging es halt viel um die Duelle. Und da hat man dann heute schon gemerkt, dass wir da waren.
Also DFB-Pokal war nicht wichtig, um nochmal auf die These zurückzukommen, dass Bayern in den wichtigen Spielen immer da ist.
In der Reihenfolge der Wichtigkeit war der DFB-Pokal nicht ganz oben.
Ich sage, das war der erste Coach-Duell-Sieg von Vincent Kompany oder Vincent Kompany gegen Xabi Alonso.
Weil er was richtig gemacht hat?
Er hat die Bayern bochumisiert.
Das bedeutet?
Das hat Jo Kimmich gerade eigentlich schon ganz gut beschrieben. Ich bin der Überzeugung, dass Xabi Alonso eigentlich alles so machen wollte wie im Bundesligaspiel vor ein paar Wochen, wo es am Ende ja dieses 0-0 gab. Und Leverkusen
mit ein paar Toren hätte er sich wahrscheinlich aber
eigentlich. Genau, aber eigentlich war es am Ende ja Pech, dass Leverkusen da keine Tore gemacht hat, nämlich die Bayern ja komplett an die Wand gespielt. Und die Reaktion darauf war, dass halt eben die Bayern viel geradliniger wurden, die Bayern viel mit hohen Bällen gemacht haben, das was Joshua Kimmich gerade auch gesagt hat, auf Flanken zum Beispiel gesetzt haben, also eher so ein bisschen, ich sag mal, Back-to-Bauernliga, so von der Grundherangehensweise, und das Ganze durch eine ganz, ganz hohe Intensität untermauert. Und das hat Leverkusen komplett in den Zahn gezogen. Und dann, als Reaktion darauf, hat Leverkusen auch angefangen, die hohen Bälle zu spielen, aber da war halt keiner, der die verarbeiten konnte. Da fehlte dann Schick oder ein Boniface oder so.
Das ist genau wieder der Punkt. Die Bayern haben halt mit Kane vorne eben diesen Zielspieler, den Stürmer, der dann auch trifft. Leverkusen hat solche Spiele auch, nur die saßen dann eben draußen. Schick kam, glaube ich, in der 80. oder so, da war das natürlich schon viel zu spät. Ja. Granit Xhaka sagt aber, Leverkusen wieder ohne klassischen Neuner, das ist nicht das Problem.
Ob mit Neun oder ohne Neun, wir wissen, dass wir genug Qualität haben, noch Tore zielen. Auch gegen Bayern München haben wir, glaube ich, auch schon öfters bewiesen. Aber wie gesagt, sehr bitterer Abend heute gewesen für uns. Aber nicht groß jammern, weiter geht's.
Es geht einfach um das Signal. Wenn du da vorne einen klassischen Neuner drin stehen hast, agieren die Bayern auch ganz anders.
ich kann durchaus verstehen, dass Xabi Alonso gesagt, das hat einmal funktioniert, so richtig, also zumindest überzeugend von der Spielanlage her. Das versuche ich jetzt nochmal. Er hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass Vincent Kompany sich so schnell auf diese Spielweise einstellen kann. Und zumindest in der Halbzeitpause. Bis dahin war das Spiel ja eigentlich noch offen. Danach kam er erst, hat sich Leverkusen erst angefangen, komplett selbst aus dem Spiel zu nehmen. Da hätte ich erwartet, dass dann irgendwie ein Schick oder ein Boniface kommt. Weil, dass sich das Spiel großartig verändert. Das habe ich jetzt eigentlich nicht gesehen. Und das hat mich überrascht, dass er da nicht reagiert hat.
Du hast natürlich recht. Mit ein bisschen Glück kann Leverkusen da mit einem 0-1 oder vielleicht sogar mit einem 0-0 nach Hause fahren, wenn sie eben nicht mithelfen bei den Gegentoren. Das war natürlich, bestes Beispiel, der Torwartfehler. Das sind halt Dinge, die dürfen auf dem Niveau nicht passieren. Und es passiert den Bayern dann eben nicht. Upamecano einmal kurz davor, da ne, in der ersten Halbzeit gab es dann die Riesenchance. Aber ansonsten waren die sauber. Und Leverkusen auf einmal in maximalem Rampenlicht, das hatten sie jetzt die letzten Jahre so auch nicht. Und dann passieren eben diese Dinge, an denen du natürlich wachsen musst, aber die jetzt wahrscheinlich zu viel waren, um noch eine Chance zu haben aufs Weiterkommen.
Ja, war schon ein bisschen Lehrgeld, muss man schon sagen. Ne? Also auch dieser Elfmeter, Tapsoba und so, das ist halt alles schon maximal dämlich. Die rote Karte oder gelb, muss man eigentlich fast rot geben, finde ich,
ja.
In Chile. Also es ist halt schon auch viel, was, glaube ich, mit Hektik und Nervosität zu tun hat.
Blicken wir schnell nach vorne auf die Bundesliga-Gegner der beiden. Die Bayern gegen Bochum am Samstag. Ich meine, der VfL Bochum ist natürlich zum Punkten verdammt, hat aber in der Bundesliga-Geschichte noch nie bei einem Tabellenführer gewonnen. Ich denke, das wird auch so bleiben. Und Leverkusen spielt gegen Bremen am Samstag auch. Das ist ja fast schon ein Freundschaftsspiel. Also da geht es ja für beide um fast gar nichts mehr. Bremen kann nichts mehr reißen, da passiert nichts mehr. Und Leverkusen ist auch safe. Da heißt es jetzt Wunden lecken.
Ja, also bei beiden Mannschaften, denke ich, wird jetzt rotiert werden. So die einen, weil sie es halt wirklich safe machen wollen, die Bayern. Und die anderen, weil sie die Mini-Chance auf keinen Fall gefährden wollen. Und wenn ich da so auf Flo Wirtz gucke zum Beispiel, kann ich mir schon vorstellen, dass der vielleicht auch mal eine Pause gebrauchen könnte gerade. Bei den Bayern kann ich mir auch ganz viel vorstellen. Kimmich war vor dem Champions-League-Spiel verletzt, ist irgendwie fit gemacht worden für das Match. Für mich übrigens bester Spieler auf dem Platz gewesen.
Und das, obwohl immer noch nicht klar ist, wie es weitergeht. Man hätte ja denken können, das beeinflusst ihn ein bisschen, aber Kimmich sowieso einer der besten Spieler der Saison. Also der ist richtig wertvoll.
So, und dann hast du da vielleicht Goretzka, Palinha und das ist dann auch einfacher einfacher, als wenn Kimmich dabei wäre, was das Kombinationsspiel angeht und das Unterbinden dessen für Tom Kraus und für Sissoko. Und trotzdem am Ende, es gibt immer Argumente, die man so noch raussuchen könnte für die Bochumer, aber beide zweite Anzüge, sowohl der von Bayern als auch der von Leverkusen, müssten eigentlich stark genug sein, um beide Aufgaben zu lösen. Aber bei den Leverkusenern bin ich mir tatsächlich nicht sicher, welche seelische Wunde diese deutliche Pleite hinterlassen hat. Das kann schon auch noch eine Rolle spielen.
Da ist jetzt wieder der Trainer gefragt mit seinen psychologischen Fähigkeiten. Bei den Bayern übrigens noch zu erwähnen, Manuel Neuer, Muskelfaserriss, fällt vorerst aus, heißt
beim
es.
Beim Jubeln.
Beim Jubeln passiert, blöderweise, klingt so, als würde er jetzt am Wochenende auf gar keinen Fall spielen und dann nächste Woche auch, glaube ich, eher nicht. Und für Jonas Obrich natürlich, also größeren Einstand kannst du nicht haben. Direkt beim Champions League, herzlichen Glückwunsch.
Von der Zweitliga-Bank aufs Champions League-Feld, nicht schlecht.
Wir gucken zur nächsten Partie, das Topspiel am Samstagabend, 18:30, Freiburg gegen Leipzig. Es ist das Duell um die Champions League, Fünfter gegen Sechster. Freiburg als Fünfter in der Tabelle, aktuell 2 Punkte vor Leipzig. Und wenn wir erstmal bei den Freiburgern bleiben, die kassieren einfach ja gar keine Gegentore mehr, weil sie mit Noah Atubolu einfach einen herausragenden Torwart hinten drin stehen haben, der jetzt einen Clubrekord aufstellen kann, der dann 6-mal in Folge zu Null spielen kann, 5-mal hat er jetzt. Mhm. Damit hat er Richard Golz egalisiert, Sportclub-Legende. Und 6-mal wäre dann ein Novum am SC Freiburg. Guter Torwart, ne? Atubolu.
Kann man bringen. Ich finde, die Entwicklung ist großartig. Er war immer schon, hat immer schon auch gezeigt, dass er extrem talentiert ist. Auch was so das klassische Torwartspiel angeht. Ne? Also hat oft Reflexe ausgepackt, wo du so dachtest, so, ui, nicht schlecht. Ne? Aber da hat er auch immer wieder Klöpse drin gehabt. Auch mal im Spielaufbau, so Dinger, so Unachtsamkeiten und so. Und das hat er jetzt nach und nach reduziert. Er ist ja Stammtorwart und zum Beispiel Finn Dahmen, der von Augsburg, der jetzt in Augsburg ja nachträglich erst zum Stammtorwart geworden ist, hat erst 9 Spiele in dieser Saison gemacht. Atubolu alle und gemessen daran ist er tatsächlich der drittstärkste Torwart gemessen an Saves in der Bundesliga. Das ist schon echt richtig gut.
Ich finde in dieser Saison sind viele Keeper im Fokus. Wir haben viele gute Keeper, über die wir häufig reden. Das geht übrigens auch weiter in die anderen Ligen. In der zweiten Liga haben wir jetzt auch gesprochen über Kral zum Beispiel. Mhm. Und wo wir Richard Golz erwähnt haben. Der Sohn von Richard Golz ist Jakob Golz. Mhm. Er ist Torwart bei Rot-Weiß Essen.
RWE in der dritten
Liga. Einer der besten Torhüter der dritten Liga, den wir auch noch in der Bundesliga sehen werden. Hört auf meine Worte.
Aber der ist doch schon zu alt dafür, oder?
Das, aber für den Torwart ist es doch gar nicht so ausschlaggebend. Kann ja, den Sprung trotzdem noch schaffen. Freiburg übrigens gegen Leipzig seit 5 Jahren ohne Sieg, aber ich habe es vorhin schon angedeutet, es passiert. Denn Leipzig ist natürlich in wirklich nicht so einer guten Verfassung. Ein Sieg in den letzten 8 Bundesligaspielen. Klar, das Pokal-Halbfinale hält aktuell so ein bisschen über Wasser, aber das reicht natürlich nicht, um die Champions League einzuziehen. Wir fragen erstmal nach bei unserem Reporter Thomas Kunze, der war wieder auf seiner berühmten Hunderunde und der schätzt das mal ein. Ist es jetzt alles immer und auch vor allem das Spiel gegen Freiburg ein Endspiel für Marco Rose und ist er im Sommer sowieso weg?
Sonnige Grüße aus Leipzig, ihr Rabaukinnen und Rabauken. Die Sonne lacht. Das ist aber auch das Einzige, was wirklich gute Laune hat in Leipzig, abgesehen vielleicht vom Hund. Das ist klar, bei den Bedingungen macht das richtig Laune. Ansonsten steckt RB Leipzig in einem riesengroßen Dilemma, was tun mit Marco Rose. Die Mannschaft will ihn, man ist jetzt in dieses Kurztrainingslager gefahren. Auch im Verein möchte man sich eigentlich nicht von ihm trennen vor Sommer. Zum einen, weil es gar niemanden gibt auf dem Trainermarkt, der sich anbietet. Zum anderen, weil man weiß, dass die Mannschaft gerne möchte, weil man auch noch im Halbfinale des DFB-Pokals steht. Weil eben sehr, sehr viel für den dienstältesten Leipziger Trainer in der kurzen Vereinshistorie spricht. Aber die Ergebnisse, die tun es halt nicht. Platz 4 ist und bleibt unverhandelbar. Das braucht dieser Club, das braucht der Konzern. Es wäre ein Treppenwitz, wenn Jürgen Klopp vor 300 Journalisten der Welt vorgestellt wird als Head of Global Soccer und dann am Ende kein Red Bull Club in der Fußball Champions League stattfinden würde in der neuen Saison. Das muss verhindert werden, das wollen sie verhindern. Deswegen ist das Freiburg-Spiel so super wichtig. Deswegen auch das BVB-Spiel übernächsten Spieltag. Sie können sich keine Niederlagen mehr leisten. Siege sind Pflicht und ich glaube, wir werden, wenn das nicht klappt, jede Woche wieder über Marco Rose sprechen. Vielleicht gibt es eine Vereins- oder Konzerninterne Lösung. Jolt Löw, Manuel Baum sind so ein paar Namen, die da gehandelt werden. Es wird und bleibt sehr, sehr schwer für Marco Rose und diesem Freiburg-Spiel kommt eine ganz, ganz große Bedeutung zu.
Oder doch nochmal Jürgen Klopp.
Aber ja, Jürgen Klopp ist ja derjenige, der Rose erstmal den Job gerettet hat. Was man so gehört hat, ist, dass Klopp wohl gesagt hat, nee, wir halten jetzt doch mal an ihm fest. Aber irgendwann müssen halt diese Mechanismen greifen, weil sie brauchen die Champions League. Sie haben Scholt Löwe in der Hinterhand, der übrigens Head of Development ist. Also wenn du bei RB arbeitest, bist du immer Head of irgendwas. Und ab Sommer ist ja Sebastian Hoeneß irgendwie ein Gerücht, weiß man nicht so genau. Aber klar, gegen Freiburg, ein Sieg ist Pflicht, sonst wird es richtig eng.
Das wird sowas von CS 0-0.
Aber das reicht ihm auch nicht, glaube ich.
Ist immerhin nicht zweites Mal hintereinander verloren. Also es würde mich tatsächlich auch gar nicht so richtig wundern, wenn auf einmal ein paar Sachen für sie laufen. Also zuletzt war ja auch wirklich die Offensive echt eine Katastrophe, muss man ja auch sagen. Und zwar nicht nur, weil die Abläufe nicht funktionieren, sondern weil die Protagonisten auch einfach nicht gut in Form sind. Oder vielleicht auch Šeško und Openda funktionieren zusammen ja irgendwie überhaupt nicht mehr zum Beispiel. Xavi alleine kriegt auch nichts irgendwie auf die Reihe. Und wenn es dann mal wieder so einen Moment gibt, wo einer von denen durchdreht, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es dann doch irgendwie gegen Freiburg was wird. Und dann sitzt er auf einmal doch wieder oder bleibt er doch auf seinem Stuhl. Trotzdem, also für mich ist irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht gewinnt auch eine der beiden Mannschaften 1-0, aber das wird schon ein zäher Kick.
Beide gucken natürlich aber auch drauf, was Mainz am Freitag, am Tag davor in Gladbach macht. Mainz ist eben aktuell Vierter. Und die Frage ist, Mainz, bleibt Mainz, auch wenn es nicht mehr singt und lacht, auch wenn kein Karneval mehr ist? Also die sind natürlich aktuell so ein richtig heißes Eisen im Rennen um die Champions League. Da haben wir jetzt in den vergangenen Wochen und Tagen auch viel drüber gesprochen. Es ist ein tolles Duell. Tim Kleindienst gegen Johnny Burkhardt und Nadim Amiri. Die muss man jetzt immer beide nennen, auch Amiri, vielleicht auch nochmal wieder ein Kandidat für die Nationalmannschaft jetzt. Also er hat ja schon mal gespielt für Deutschland, aber in der Form wäre er sicher nochmal einer jetzt auch für die nächste Länderspielpause.
Ja, total. Also mit einer der, ich finde aber die ganze Saison trägt der Mainz auch schon so ein bisschen. Am Anfang hat er noch eine größere Verantwortung für das Offensivspiel der Mainzer gehabt als aktuell, weil da jetzt auch so Paul Nebels und auch Lee letzte Woche war ja auch richtig gut gegen Leipzig. Und natürlich Johnny Burkhardt. Und Viper, wenn der dann mal gespielt hat, hat ja dann in dieser Saison auch hier und da mal überzeugt. Also das ist alles schon irgendwie besser verteilt, aber Amiri ist für mich schon irgendwie der Spieler der Saison bis hierhin für Mainz 05. Und ich bleib dabei, Kaisho Sano, ohne den, das ist der Sechser, der Amiri quasi den Rücken frei hält, ohne den wäre Amiri auch, ich will nicht sagen die Hälfte wert, aber das ist schon ein großer Faktor, warum Amiri überhaupt so aufspielen kann. Dass dieses Duo funktioniert und dass der Typ ist auch einfach echt ein super Transfer.
Bei Gladbach kehrt Jonas Omlin ins Tor zurück, Rotsperre ist abgelaufen und du hast gesagt, das ist eines der am schwersten einzuschätzenden Spieler jetzt an diesem Wochenende.
Ich finde, beide Mannschaften haben halt zum einen auch jetzt gerade eine richtig gute Form und mich am vergangenen Wochenende auch mit am meisten überzeugt. Ne? Also Gladbach, klar, man kann sagen, ja, die haben in Heidenheim gewonnen, aber die haben schon richtig überzeugt. Ne? Und die haben auch, beide Mannschaften haben halt so Facetten zu ihrem Spiel hinzugefügt, was dazu führt, dass es nicht so richtig vorherzusehen ist, welche Mannschaft spielt jetzt wie. Also beide Mannschaften können mittlerweile auch das Spiel machen. Mainz hat ja RB zu Hause an die Wand gespielt. Gladbach hat das in der ganzen Saison schon irgendwie so ein bisschen versucht zu forcieren. Beide können aber auch Umschaltspiel. Beide haben eine Intensität im Spiel. Mainz hatte die immer, Gladbach hat die jetzt dazu bekommen. Und das kann auch so ein, weiß ich nicht, ein 2-2 werden. Das kann 0-0 werden. Es wird mich aber auch nicht überraschen, wenn Mainz da gewinnt, weil bei Gladbach fällt halt die Hälfte der Abwehr aus. Ne? Also du hast, Stevie Leiner muss außen Skelly ersetzen. Itakura auch gelb gesperrt, genau wie Skelly. Dafür wird dann Marvin Friedrich spielen und das bedeutet, dann hast du dann hier Nebel und Lee und Burkhardt und Amiri und so, die dann auf den etwas hüftsteifen Marvin Friedrich zugehen und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht eher ein problematisches Matchup wäre. Aber Gladbach hat uns in dieser Saison auch in solchen Fällen immer mal überrascht. Wir haben auch immer gesagt, ja, ohne Honorar geht nichts. Jetzt hat Ngumu ihn quasi ersetzt. So, also das ist voll offen, das Spiel. Ich freue mich mega darauf. Ich bin im Stadion als Reporter auch. Das wird richtig gut.
Gladbach-Mainz am Freitagabend also. Dann gucken wir auf ein Spiel am Sonntag auf Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin. Das ist für beide natürlich super wichtig. Erstmal für Frankfurt, also denen wird dann noch so ein bisschen die Europa League in den Knochen hängen, gegen Ajax. Und sie müssen endlich mal wieder gewinnen, sonst... Ja, ist der Champions-League-Platz auch irgendwann futsch, weil von hinten kommt jetzt ein bisschen was und ich finde, das wäre eine totale Enttäuschung, wenn die Eintracht am Ende der Saison nicht in der Champions-League landen würde nach dem Saisonverlauf. Die waren jetzt lange irgendwie gesicherter Dritter, haben jetzt natürlich die beiden schweren Spiele gehabt gegen die Bayern und Leverkusen, wo man gemerkt hat, okay, in das Regal gehören sie einfach noch nicht rein, aber in das darunter wollen sie auch nicht fallen. Es ist, glaube ich, einfach das eingetreten, was du auch immer gesagt hast, der Verkauf von Marmoush wird ihnen noch zum Verhängnis. Da sind sie ein zu großes Risiko eingegangen, weil ohne ihn funktioniert es einfach nicht mehr so gut.
In der Hinrunde haben sie zu Hause gegen die Bayern einen Punkt geholt und in Leverkusen mit viel Pech verloren. Da war ich auch als Reporter im Stadion. Da war die Eintracht eigentlich ebenbürtig, teilweise besser. Und ich habe zwei Statistiken dazu. Omar Marmoush hatte 15 Tore für die Eintracht gemacht. Wahrscheinlich gewesen wären 9. Ekitike hat jetzt 13 Tore gemacht. Wahrscheinlich gewesen wären 16. Also der eine hat komplett überperformt. Ekitike, auch wenn er die Eintracht gerade offensiv trägt, insgesamt betrachtet, ist er eher so, was das Scoring angeht, ein Unterperformer. Und das wird sich am Ende irgendwie immer bemerkbar machen. Natürlich ist Union jetzt eine ganz andere Hausnummer als die Bayern und Leverkusen. Das steht ja auf einem ganz anderen Blatt, ist ja klar.
Dankbarer Gegner. Kein Team hat dieses Jahr häufiger verloren als Union. Ihr habt in der letzten Folge auch über dieses Flankengewitter gesprochen, aber es führt zu nichts. Und jetzt müssen sie wirklich nochmal ins Punkten kommen. Und wenn man sich mal die Hinrunde anschaut, gegen die noch kommenden 10 Gegner holte Union in der Hinrunde 2 Punkte. Das würde jetzt, glaube ich, nicht reichen, sonst kommen sie nochmal in arge Bedrängnis.
Ja, ich glaube, dass das sogar tatsächlich mindestens Relegationsplatz wäre, wenn es so käme. Ne? Also das ist wirklich echt eine bittere Aussicht so für Union, weil du ja auch nicht erkennen kannst, was jetzt genau der Plan ist. Und ob irgendwas davon funktioniert.
Ja, doch, den Plan konnte man schon erkennen, nur er hat halt nicht funktioniert. Also der Plan mit den Flanken, dieses Baumgart-Spiel.
Ja, das stimmt schon, aber was machst du, um dann deine Defensive zum Beispiel stabilisieren? Ne? Dann spielt er mal mit der Dreierkette. Letzte Woche gegen Kiel. Kriegt er auch, gegen Kiel verliert er als erstes Team überhaupt in dieser Saison zu Hause. So, davor gegen Dortmund kriegst du 6 Stück mit einer Viererkette. Jetzt, keine Ahnung, meistens, also es hat ja vielleicht auch was mit Spiegeln des Systems zu tun, damit dieses Baumgart immer 1-1 über den ganzen Platz funktioniert. So, dann würde er jetzt wieder gegen Frankfurt vielleicht mit einer Dreierkette spielen. Wenn die Eintracht, weiß man ja auch nicht, die spielen ja auch beide Systeme immer im Wechsel. Bei den einen funktioniert es bei der Eintracht, also so grundsätzlich. Bei Union ist es halt irgendwie, wirkt es immer so ein bisschen random. Und da gibt es immer, egal wie er spielt, so viele Unwägbarkeiten und Schwierigkeiten. Und die Eintracht hat ja auch ein gutes Flügelspiel. Das ist ja gegen Dortmund, ist Union das ja komplett hat Union
auf die Füße gefahren?
Über die Füße gefahren. Genau.
Nicht gut gelaufen.
Genau, und das kann natürlich jetzt gegen die Eintracht, wäre das natürlich fatal.
Ist auf jeden Fall ein Spiel, wo viel Druck drauf ist für beide Teams. Genauso wie bei Dortmund gegen Augsburg am Samstag. Der BVB in der Champions League jetzt unter der Woche mit dem 1-1 gegen Lille. Hat eine gute erste Halbzeit gespielt, dann ein bisschen nachgelassen. Und der Trainer Niko Kovac, der blickt auf das große Ganze.
Mit der Entwicklung der Mannschaft bin ich soweit zufrieden. Es geht immer mehr. Und das ist auch klar unser Anspruch. Wir wollen mehr, wir wollen noch besser werden. Aber wir wissen auch, dass das nicht alles von jetzt auf sofort kommt. Das bedarf auch etwas Zeit und es gibt immer wieder auch leichte Rückschläge, wie jetzt heute die zweite Halbzeit. Aber ich sehe es so, ich sehe die erste Halbzeit sehr positiv und die nehme ich auch mit, damit wir das nächste Spiel, also sprich Augsburg bzw. Lille, dann vorbereiten.
Die Frage ist ja, woran kann man das festmachen? Das Anlaufverhalten hat nicht mehr ganz so gut funktioniert in der zweiten Halbzeit, weil Lille auch was umgestellt hatte. Aber man kann natürlich auch wieder über Personalien sprechen. Julian Brandt hat wieder gespielt und Gittens hat wieder gespielt. Und ohne die beiden gab es halt vorher die beiden Bundesligasiege. Siehst du Zusammenhänge?
Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich glaube, dass Guirassy mit Gittens nicht so gut funktioniert wie Guirassy beispielsweise mit Bayer. Aber an der Stelle, das habe ich jetzt gegen Lille auch zum ersten Mal so richtig intensiv beobachtet, sehe ich noch einen anderen Zusammenhang. Unter Kovac hat die Offensivreihe viel, viel mehr defensive Arbeit zu erledigen. Also wenn du mal zum Beispiel jetzt Gittens nimmst, ne, der war eigentlich 1:1 Manndecker von Thomas Meunier auf der anderen Seite. Und der hat sich immer wieder eingeschaltet, ist auch mit in die Mitte gegangen zum Beispiel und Gittens immer wie so ein Schatten hinterher. Und das erhöht natürlich, denn einmal zum einen muss er viel, viel mehr laufen. Die Dortmunder haben jetzt gegen Lille 121 Kilometer gemacht. Der Bundesliga-Durchschnitt ist 114. Also viel, viel mehr als sonst. Und es wird ja auch immer darüber geredet, dass die gar nicht fit sind. Es hatte auch ein bisschen was damit zu tun immer, dass die Spielanlage halt eben so war, dass nicht so viele Kilometer gemacht werden mussten. Und zum anderen kommt dann halt auch einfach dazu, dass so, ja, also ich sag mal so, dann die Abläufe so sind, dass vielleicht eher über die rechte Seite gespielt wird, weil von links immer in die Mitte geschoben wird für den Spielaufbau und dann ist auf einmal Adeyemi halt im Fokus, weil er der Flügelspieler über die rechte Seite ist. Das führt dann halt auch dazu, dass es nicht so gut funktioniert hat. Aber so grundsätzlich ist der Offensiv-Output natürlich, und das ist eine Folge von dieser höheren defensiven Stabilität, nicht mehr so krass. Da war Union echt ein Ausreißerspiel, muss man vielleicht jetzt gerade schon sagen.
Aber haben jetzt natürlich auch einen undankbaren Gegner. FC Augsburg seit 8 Spielen ungeschlagen. Die beste Abwehr in diesem Jahr. Die haben erst 3 Gegentore kassiert. Da sind wir wieder beim Thema Torhüter. Finn Dahmen auch herausragend. Und ist ja auch irgendwie so ein bisschen immer BVB-Angstgegner. So, das wabert ja immer. Man weiß gar nicht so genau warum, beziehungsweise man weiß es schon. Also der BVB hat zu Hause nur einmal gegen Augsburg verloren. Das war damals, als sie Letzter waren, als Tabellenletzter. Und dann in Überzahl irgendwie 0-1 verloren mit Jürgen Klopp damals noch. Aber nichtsdestotrotz, der BVB muss natürlich das Spiel gewinnen, wenn man noch die Möglichkeit haben will, in den Champions League einzuziehen.
Ja, wird total schwierig. Augsburg hat ja das auch so ein bisschen verändert. Die sind nicht mehr so, beim Harakiri-Pressing, wie sie immer waren. Das hat den Dortmundern ja immer riesige Probleme bereitet. Ich glaube, dass jetzt so eher der Modus ist, bisschen tiefer stehen, vernünftig clever verschieben, wenig Lücken zulassen und dann versuchen, klar auf die Kontermomente zu gehen. Über beispielsweise Claude Maurice und dann hast du vorne Essende oder Tietz oder so als Zielspieler. Das ist das, glaube ich, was so jetzt gerade den Erfolg ausmacht. Deswegen sind sie auch so stabil. Das wird Dortmund natürlich schwer fallen. Es gibt einen Punkt. Das ist jetzt zuletzt in den letzten Wochen nicht mehr so krass gewesen, aber insgesamt in dieser Saison ist Augsburg schon anfällig bei Flanken. Und wenn du mal ans Unionsspiel zurückdenkst, wie viele Tore nach hohen Flanken gefallen sind durch Guirassy, es ist schon was da klappen könnte, aber dafür muss
Dortmund... Dann darf aber Gittens nicht spielen.
Dann darf Gittens nicht spielen, ja genau. Und dann müsste halt Dortmund auch wieder in diesen Modus überhaupt kommen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob diese Lücken, die es gegen Union gab, auch gegen Augsburg überhaupt da sein werden. Also es kann schon auch ein echt zähes Ding werden, dieser Kick.
Das ist also Dortmund gegen Augsburg und dann haben wir jetzt noch 3 Partien, die wollen wir auch noch schnell erwähnen und beginnen mit Wolfsburg gegen St. Pauli.
Oder wie man auch sagen kann, die offene Wölfewunde, weil Wolfsburg in der Bundesliga noch nie gegen St. Pauli gewonnen hat. Es gab aber auch bei 5 Aufeinandertreffen 4 Unentschieden und eine Niederlage. Und wenn du mal überlegst, Wolfsburg gegen die Kleinen, Kiel, Bochum, zu Hause, was kam da raus? Unentschieden. Also jetzt auch wieder.
Kiel gegen Stuttgart gibt es dann auch noch. Kiel zieht nochmal so ein bisschen dran, ne? Durch den Sieg letzte Woche bei Union nur noch einen Punkt hinterm Relegationsplatz. Der VfB zuletzt 3-mal eine Führung aus der Hand gegeben. Sie erarbeiten sich Chancen, sie treffen aber nicht. Kann man auch ganz gut sehen an den Protagonisten Demirovic oder vor allem auch Dennis Undav. Undav seit 6 Spielen ohne Tor. So eine lange Durststrecke hatte der noch nie beim VfB. Demirovic hat erst 1-mal getroffen seit Dezember. Also auch da merkt man einfach, dass sie im letzten Jahr den Top-Torjäger mit Guirassy hatten. Mhm. Und jetzt dann eben nicht, auch wenn Nick Woltemade natürlich auch dazugekommen ist. Aber auch hier gilt, der VfB muss die 3 Punkte holen, wenn er noch Chancen haben will auf die Champions League.
Und muss die 3 Punkte holen, ist auch die richtige Überschrift für Hoffenheim gegen Heidenheim. Aber in einer ganz anderen Tabellenregion, Abstiegskampf, Hoffenheim zuletzt 3-mal ungeschlagen, Heidenheim 8-mal ohne Sieg. Hoffnungsschimmer, sage ich, für Heidenheim, bei Hoffenheim, da muss man mit den Heims aufpassen, dass man nicht durcheinander kommt, ne? Bei Hoffenheim fällt Anton Stach aus und ohne Anton Stach gibt es keinen Zugriff im Mittelfeld und Hoffenheim hat noch nie ohne ihn in der Bundesliga in dieser Saison gewonnen.
Das schauen wir uns an in der ersten Liga. Und in der zweiten Liga wird am Wochenende selbstverständlich auch gespielt. Der Blick auf die Tabelle verrät uns. Der Tabellenführer der Hamburger SV, der spielt am Samstagabend gegen Düsseldorf. Der zweite Lautern spielt gegen Elversberg. HSV und Lautern sind ja punktgleich. Ein Punkt dahinter in der Tabelle, drei punktgleiche Teams. Magdeburg, Paderborn und Köln. Magdeburg spielt in Fürth, Paderborn in Regensburg, Köln spielt in Ulm. Willst du meine Prognose hören? Wir machen ja immer vor jedem Zweitliga-Wochenende, wer ist neuer Tabellenführer?
Ja, deine ist ja klar, das ist ja deine erste FC Kaiserslautern, oder?
Genau, ich glaube, der FCK wird neuer Tabellenführer, weil sie die SV Elversberg schlagen und der HSV nur Remis gegen Düsseldorf spielt. Und dann ist der FCK auf einmal ganz nah an der Bundesliga.
Ich bleibe meinem Ungefähren, wie bei der These, und sage, es wird einen neuen Tabellenführer geben. Aber
einen ganz neuen, oder?
Nee, einen ganz neuen noch nicht. Der SC,
aber der FCK wäre ja auch ein neuer.
Ja, du hast vollkommen recht. Vergiss das.
Also bei deinen Dingen nicht leicht. Ja,
also der der FCM aus Magdeburg, habe ich ja gesagt, wird Tabellenführer, aber es kann auch Paderborn sein. Weil Paderborn eigentlich das einfachste Matchup an diesem Wochenende hat, finde ich, gegen Regensburg. Fürth ist der Gegner von Magdeburg und Fürth ist das Team der letzten fünf Spieltage. Also gemessen an den letzten fünf Spieltagen tatsächlich der Tabellenführer, wenn man nur die fünf Spieltage nimmt. Die haben sich richtig krass stabilisiert. Also es wird für Magdeburg auch nicht so einfach. Aber ich bin eigentlich bei dir und sage, der HSV wird gegen Düsseldorf nur unentschieden spielen. Und Elversberg holt einen Punkt, weil die auch richtig gut drauf sind in Lautern. Und dann wäre halt Magdeburg, ich glaube, die gewinnen da, bei den Fürthern Tabellenführer.
Und dann sind wir immer noch nicht schlauer, wer denn letztendlich aufsteigen wird. Das wird bis zum Ende sehr spannend.
Zum Glück, immerhin das.
Also, die Bundesliga, ach nee, ein Spiel, das müssen wir noch erwähnen. 40.000 Schalker in Berlin?
Wird gesagt, ne? Also,
Wahnsinn.
Ja, das ist halt einfach geisteskrank, komplett geisteskrank. Vor allem, es geht um die goldene Ananas, ne? Also im Bestfalle kannst du es noch zum...
Ja, für Hertha nicht, ne? Also wir müssen schon noch ein bisschen gucken.
Ja, das stimmt. Du kannst es schon noch zum erweiterten Abstiegskampfduell stilisieren, die Nummer. Aber das ist trotzdem crazy, dass da vielleicht 40.000 Schalker sein werden. Naja, also eine, die auf jeden Fall dabei ist, ist Christina Rühl-Hamers. Kennst du die?
Ja, vom FC Schalke.
Ja, genau. Das ist die Finanzvorständin vom FC Schalke. Und die wird natürlich bei dem Spiel dabei sein. Und das ist ja eine total spannende Frau auch. Ist ja keine alltägliche Rolle als Finanzvorständin im Vorstand bei einem Bundesliga- oder bei einem Zweitliga-Club. Und die war jetzt in unserem neuen Sportschau-F-Podcast zu Gast bei Kollegin Freddy Schürheck und hat mal genau darüber geredet, wie das so ist, sich in dieser Männerwelt, immer noch Männerwelt, zu behaupten im Fußball. Und hat gesagt, eigentlich ist so eine Mischung aus Männern und Frauen in solchen Positionen genau das Richtige, weil du halt immer beide Perspektiven reinkriegst. Ne? Diskussionen laufen dann ganz anders. Und das ist eine total spannende Frau und ein ganz, ganz, ganz spannender Podcast. Echte Hörempfehlung, Sportschau F, inspirierende Frauen aus dem Sport. Das ist auf jeden Fall was, wo ihr mal in die ARD-Audiothek reingehen solltet oder überall sonst, wo es Podcasts gibt, schauen und euch das mal geben. Ist richtig gut.
Klare Hörempfehlung, also Sportschau F und das Sportschau-Bundesliga-Update, das kommt natürlich auch wieder und zwar nach dem kommenden Bundesliga-Wochenende. Wir melden uns dann am Montag mit einem Rückblick auf das, was passiert ist. Bis dahin, ein schönes Wochenende.
Macht's gut.